Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In einer E-Mail eines christlichen Werkes las ich vor ein paar Tagen den Bericht der Autorin. Dort stand, als ich vor einiger Zeit meine Schwester mit ihrer Familie besuchte, war mein Neffe, 4 Jahre, beim Abendessen auf einmal ganz aufgeregt. Heute lesen wir die schöne Geschichte. Ich fragte, welche das sei. Die Ostergeschichte. Als ich fragte, warum er sich so darauf freute, erfuhr ich Folgendes. Wie jeden Abend hatte meine Schwester meinem Neffen am Vortag aus der Bibel vorgelesen. Diesmal war die Geschichte von Jesu Kreuzigung an der Reihe. Am Ende war mein Neffe sehr traurig. Diese Geschichte möchte ich nie, nie wieder hören. Warum denn nicht? Er antwortete sehr bewegt und betroffen. Weil Jesus seinen Vater gerufen hat und der hat nicht geantwortet. Die Autorin berichtet weiter, es läuft mir immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, wie er geklungen hat, als er mir das erzählte. Und deshalb freute er sich so auf Ostern, weil da ja alles wieder gut war. Soweit die E-Mail. Der Junge bezieht sich vermutlich ja auf den Ausruf von Jesus kurz vor seinem Tod: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist wirklich der schrecklichste Moment der Weltgeschichte. Die Betroffenheit dieses kleinen Jungen kann uns aus meiner Sicht dabei helfen, diesen Schrecken auch wahrzunehmen, ohne ihn emotional sofort wieder glatt zu bügeln. Kennen wir ja alles, oder naja, an Ostern ist ja sowieso alles wieder in Ordnung. Wir stellen uns heute dem Geschehen am Karfreitag und was das für uns bedeutet. Und zwar so, wie es der Missionar Paulus im Kolosserbrief beschrieben hat. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur bei der Trauer und dem Erschrecken stehen bleiben, sondern von der Botschaft des Karfreitags zur Freude bewegt werden. Die Predigt trägt den Titel: Was geschah am Karfreitag? Was geschah am Karfreitag? Wir lesen aus dem Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 13 bis 20. Er, da ist von Gott dem Vater die Rede, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Oh, Entschuldigung, ihr müsst mir melden, wenn das gar nicht weitergeht. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. So beschreibt der Missionar Paulus die Bedeutung des Karfreitags. Und wir gucken uns das in 3 Abschnitten an. Was geschah am Karfreitag? Erstens, die entscheidende Versetzung. Zweitens, die tiefste Erniedrigung. Drittens, die größte Versöhnung. Die entscheidende Versetzung. Hier ist erstmal von Rettung die Rede. Davon spricht man ja, wenn jemand in einer lebensbedrohlichen Lage ist und jemand anderer ihm helfen muss, da wieder rauszukommen. Gott hat uns durch Christus gerettet. Es mag aus der Mode gekommen sein, davon zu sprechen. Aber im Neuen Testament lesen wir davon immer wieder. Und Er hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Das ist mal eine Versetzung. Nicht an einen anderen Ort, sondern in das Reich des geliebten Sohnes Gottes. Man könnte auch von Verpflanzen sprechen, würde das Wort auch zulassen, wenn man so eher die Sprache der Botanik bevorzugt. Das bedeutet ja, von einem Lebensraum in einen anderen gesetzt zu werden. Die Beamten unter uns wissen, dass Versetzungen auch mit der Änderung des Dienstherrn zu tun haben können. Plötzlich hat jemand anderes das Sagen. Furchtbar, das kommt drauf an, wie der vorher war und wie dann der neue ist. In diesem Fall ist das eine äußerst erfreuliche Versetzung. Die beste, die einem passieren kann. Und beim Königreich Gottes geschieht das ohne Ortswechsel im geografischen Sinne. Wir befinden uns noch in dieser Welt. Aber wer Christus glaubt, lebt unter völlig neuen Vorzeichen, hat plötzlich einen anderen Lebensraum, in dem er sich bewegt. Ein anderes Lebenselement. Die Finsternis ist in der Bibel die Beschreibung für das Wirken des Feindes Gottes. Das muss nicht immer besonders furchtbar aussehen. Ich behaupte, hauptsächlich ist er damit beschäftigt, uns Menschen glauben zu lassen, dass es Gott entweder gar nicht gibt oder dass man ihm nicht über den Weg trauen kann. Was davon ist nun völlig egal. Hauptsache, das Letzte kommt dabei raus. Die Folgen davon sehen wir ja in unserer Welt, in der die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, viel zu wenig Einfluss bekommt. Weil wir unser Lebenselement nicht im lebendigen Gott haben, der uns liebt, fehlt uns Menschen der Blick für unseren Wert und für den Sinn unseres Lebens. Das sind Erscheinungen, die wir dann auch selbst wahrnehmen. Lebensverachtend und lebenszerstörende Denk- und Verhaltensweisen hindern uns an dem Leben, das Gott sich für uns gedacht hat. Und nun hat Gott gehandelt. Er hat uns versetzt. Aus diesem zerstörenden Lebensbereich in das Reich seines geliebten Sohnes. Wer glaubt, was Gott in Christus für uns getan hat, erlebt einen Herrschaftswechsel. Jetzt hat Jesus das Sagen. Und wir sind Bürger eines anderen Königreichs. Christus hat alles auf sich genommen, was an uns Menschen nicht stimmt und wofür Gott uns das Leben vorenthalten müsste. Vielen Dank, Marlies Wilbrand, für diese symbolische Darstellung einmal, damit es für uns greifbar wird, wo wir uns vielleicht an mancher Stelle schon viel zu sehr daran gewöhnt haben, dass uns das immer wieder so gesagt wird. Gott vergibt uns unsere Sünde, wie die Bibel ja das Misstrauen gegen ihn nennt, und alle daraus folgenden Lebensäußerungen. Alles, was Gott dazu bringen müsste, sich angeekelt von uns abzuwenden, hat Christus getragen. Deswegen haben wir es eben ins Meer geworfen. Das, was uns bewusst ist. Hier geht es auch um das, was uns nicht bewusst ist. Das schließt auch alles ein, was dich an dir oder andere an dir ekelt. Alles hat Christus getragen. Jetzt leiden wir noch unter manchem in dieser Welt, weil wir eben geografisch noch in keinem anderen Lebensraum sind. Aber das, was wir in dieser Welt erleben, hat nie das letzte Wort. Jesus wird uns am Ende der Tage zu sich nehmen und ist bis dahin schon an jedem Tag bei uns und gibt uns, was wir brauchen. Das ist der beste Herr, den man haben kann. Besser, als wir uns ausdenken können. Und am Karfreitag geschah diese entscheidende Versetzung. Das ist das Erste. Aber eben nicht nur das. Als Zweites geht es darum, wer sich da eigentlich für uns Menschen eingesetzt hat. Denn am Karfreitag geschah auch die tiefste Erniedrigung. Es würde sich lohnen, sich heute nochmal Zeit zu nehmen und sich das vor Augen zu führen, wie da von Jesus Christus die Rede ist. Das sind Dinge, die wir von uns aus nicht wissen können. Die kann uns nur Gott offenlegen. Wir können von Gott überhaupt nichts wissen, eigentlich, was sein Wesen angeht, außer er macht es uns bekannt. Und genau davon ist hier die Rede. Christus ist Ebenbild, bedeutet der sichtbare Ausdruck von etwas, was man nicht sehen kann. Das ist der Begriff des Bildes hier. In Christus kommt zum Ausdruck, wie der unsichtbare, lebendige Gott ist. Er ist nicht geschaffen wie wir, er ist geboren als der Erste. Durch die Neugeburt, die Geburt von oben her, von der wir im Johannesevangelium Kapitel 3 zum Beispiel lesen können, in einem Gespräch, das Jesus in der Nacht mit einem berühmten Lehrer Israels führte, die macht uns zu Töchtern und Söhnen Gottes. Aber ohne die Gemeinschaft mit Christus sind wir Geschöpfe. Das ist etwas völlig anderes. Christus war schon immer beim Vater. Er war nicht nur dabei, als alles geschaffen wurde. Durch ihn hat Gott alles geschaffen. Und zwar, was auf Erden ist, aber auch was im Himmel ist, also für uns gar nicht zugänglich, gar nicht wahrnehmbar. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Welche Mächte auch immer hier alle gemeint sind. Es ist alles durch ihn geschaffen und alles zu ihm hin. In Christus hat also alles seinen Sinn und sein Ziel. Und in der Gemeinschaft mit ihm kommt es zur Vollendung. Da könnte man sich jetzt lange aufhalten. Die Zeit nehmen wir uns heute Morgen nicht. Aber was? Er ist vor allem, es besteht alles in ihm. Also ohne ihn ist gar nichts und kann auch diese Schöpfung nicht bestehen. Was dabei deutlich wird, ist, da ist der Höchste höchstpersönlich zu uns gekommen. Er hat sich entleert, lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2. Entäußert steht dort in vielen Übersetzungen. Also völlig seiner Großartigkeit und Herrlichkeit entblößt und ist Mensch geworden. In Raum und Zeit eingetreten. In unsere Gestalt. Gezeigt, wie Gott ist unter menschlichen Bedingungen und hat sich dann von uns misshandeln lassen. Und verspotten und umbringen lassen. Dieser Höchste, der alles im Griff hat, der man nur nicht mal mit der Wimper zucken muss und schon ist alles im Erdboden wieder gleich, aus dem er es ja auch erschaffen hat. Ich las kürzlich von dem Buch Oscar und die Dame in Rosa. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Da geht es um einen kleinen jungen Oscar, der 10 Jahre alt ist, der schwer an Krebs erkrankt ist und keine Therapie kann ihm mehr helfen. Oma Rosa geht mit ihm in die Krankenhauskapelle. Und dann schreibt Gott Oscar einen Brief. Oscar Gott einen Brief. So. Er schreibt an Gott: Ich habe natürlich einen riesen Schreck bekommen, als ich dich dort hängen sah. Fast nackt, ganz mager an deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornen. Und der Kopf, der dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern saß, das hat mich an mich selbst erinnert. Ich war empört. Wäre ich der liebe Gott wie du, ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Gott hat es sich auch nicht nur gefallen lassen, er hat es sich so gesucht. Karfreitag bedeutet die tiefste Erniedrigung. Und darin schaffte Gott als Drittes die größte Versöhnung. Vor einigen Tagen habe ich einen Film geguckt, von dem ich bis dahin noch gar nichts wusste. John Q. mit Denzel Washington. Wer ihn noch gucken will, müsste sich jetzt die Ohren verschließen. Ich werde einiges spoilern. Nicht alles, aber einiges. Es geht in diesem Film zwar nicht direkt um Versöhnung, aber um einen Jungen in den USA, bei dem sich herausstellt, dass er einen Herzfehler hat und im Sterben liegt. Mir nichts, dir nichts, ganz plötzlich. Beim Sport zusammengebrochen und jetzt nur noch kurz zu leben. Er bräuchte ein Spenderherz. Das Dumme ist, und dieser Film hat wohl Anlehnung an eine tatsächliche Begebenheit, die wohl auch Bewegung in dem Versicherungssystem in den USA zutage gebracht hat. Die Versicherung des Vaters zahlt zur völligen Überraschung der Eltern maximal $20.000. Die Operation mit allem drum und dran, allein schon der Krankenhausaufenthalt verschlingt im nächsten Moment diese $20.000. Die Operation würde $250.000 verschlingen. Die Eltern verkaufen alles, was sie haben, damit der Junge nicht schon jetzt gleich aus dem Krankenhaus entlassen wird, weil einfach das Geld schon alle ist. Sie kämpfen um das Leben dieses Jungen. Und als er dann doch entlassen werden soll, wird man Zeuge eines Telefonats, in dem die Mutter den Vater am Telefon auffordert: Nun unternimm endlich was, unser Junge stirbt sonst. Und dann sieht man den Vater, wie er sich eine Pistole besorgt, wie er in das Krankenhaus eindringt, den Oberarzt oder Chefarzt, ist er wahrscheinlich vom Ausdruck her, den obersten Herzspezialisten kidnappt, in die Notaufnahme eindringt, wo man operieren kann, dort alle Leute als Geiseln nimmt, die sich gerade dort befinden. Es ist durchaus amüsant, die Gespräche dort mitzuerleben. Die Leute versuchen im Laufe des Films, den Vater von seinem Vorhaben abzubringen, beziehungsweise zunächst ihn zu stoppen, ihn zu überwältigen irgendwie, was allerdings misslingt. Der Junge soll sofort auf die Liste für ein Spenderherz gesetzt werden, womit man ja noch nicht unbedingt eins hätte. Es müsste ja erstmal frei werden. Eins, das genau zu dem Jungen passt. Blutgruppe dies, jenes, sowieso, was auch immer. Die Polizei trifft alle Vorbereitungen und unternimmt dann auch einen Versuch, den Mann durch einen gezielten Schuss außer Gefecht zu setzen. Wenn man schon entsprechend Filme geguckt hat, weiß man, der Mann hat überhaupt keine Chance. Der Junge hat überhaupt keine Chance. Man wird Zeuge eines Gesprächs der Krankenhausleiterin mit dem Oberpolizisten, indem er ihr sagt: Behaupten Sie doch bitte einfach, Sie würden den Jungen auf die Spenderliste setzen. Denn sie hatte vorher schon deutlich gemacht, und darin wirkt sie auch sehr kalt und berechnend. Allerdings, man weiß eben, wie das finanzielle System ist. Das Krankenhaus wird die 250.000 Euro nicht bezahlen. Völlig klar. Die Familie kämpft also aussichtslos. Irgendwann merkt man, dass der Vater gar nicht so leicht übers Ohr zu hauen und auch gar nicht so ratlos ist, wie man anfangs denkt. Der läuft ganz offensichtlich nicht nur amok, wie er alle meinten. Er befiehlt plötzlich dem Arzt, den Jungen zu holen und alles für eine Operation vorzubereiten. Und der Arzt erklärt ihm: Wir kriegen kein Spenderherz. Ja, zunächst dachte man ja, die schaffen es, den Vater zu belügen mit der Behauptung, als ob eins im Anmarsch wäre. Aber der hat's geschnallt. Nein, er geht in den Operationssaal, als alles fertig ist, und beginnt seine Pistole erstmal zu laden, mit der er bis dahin alle in Schach gehalten hat. Die machen alle solche Augen. Da war gar keine Munition drin. Der wollte also gar keinem was tun. Jetzt ist er angekommen, wo er hin wollte. Er wird sich erschießen, weil der Arzt will ihm das ausreden, weil man ja erstmal Untersuchungen haben muss. Und dann sagt er: Die Untersuchungen wurden an mir alle schon vorgenommen. Ich habe genau das richtige Herz. Und dann legt er sich die Pistole an. Und weiter erzähle ich nicht. Mich hat die Bereitschaft dieses Vaters total bewegt. Nicht, weil ich nicht denken würde, Das würde ich doch auch für meine Kinder tun. Und trotzdem ist es total bewegend, wenn ein Mensch an diesem Punkt steht und die Entscheidung trifft, so etwas für jemand anderen zu tun. Für seinen geliebten Sohn. Am Karfreitag besteht noch Unterschied, oder zum Karfreitag. Da hat Gott nicht entschlossen, sein Leben für das seines einzig geborenen Sohnes hinzugeben, den er so liebt. Nicht für seine Söhne und Töchter, sondern für die, die ihn ignorieren und behaupten, sie hätten sich das Gute selbst und das Schlechte Gott zu verdanken. Gott hat Menschen geschaffen, von denen er wusste, dass sie sich von ihm abwenden und ihn übel verleumden werden. Und dann auch seinen Sohn umbringen, wenn er zu ihnen kommt. Wir haben uns in unserer Selbstsucht und Überheblichkeit zu Gottes Feinden gemacht und dabei das Leben verloren. Und es nützt nichts, unser Herz wiederzubeleben. Wir bräuchten ein neues. Für solche Menschen ist da einer bereit zu sterben? Ist da einer bereit zu geben? Und hat es getan. Der hat nicht nur so getan, als ob. Und nun gibt der Vater, und das muss man nicht in Form von Blutrünstigkeit verstehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich, als ich das erste Mal hörte, im Herzen begriffen habe, weil ich einen Vater hatte, dem ich das auch glauben würde, dass er für mich sein Leben geben würde, weil er mich so liebt, dass ich die Liebe begriffen habe, die darin zum Ausdruck kommt, weil der Vater nicht sich selbst nur gibt, sondern er gibt seinen ja noch mehr geliebten Sohn. In diesem Film kommt die Liebe des Vaters zu seinem Sohn zum Ausdruck und jetzt gibt er seinen Sohn. Für dich und für mich. Das ist die Liebe, die diese Welt trägt und von der wir leben. Als Jesus am Kreuz rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Jesus unsere Feindschaft an sich ausgehalten und Frieden gemacht. Nun ist es gut. Es ist weg, was gegen dich spricht. Deshalb hat Gott nicht geantwortet an dieser Stelle. Am Karfreitag geschah die größte Versöhnung. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Es ist also keine Frage mehr, ob das passieren wird mit dieser Auferstehung von den Toten. Lade schon mal herzlich ein zum Ostergottesdienst. Dann machen wir weiter an der Stelle. Aber Gott hat mit dem Ersten schon angefangen. Es ist längst im Gange. Es wird keiner mehr aufhalten. Der Erste ist schon durch. Und wer sich ihm glaubend in die Hand gibt, der lebt von jetzt an in einer herrlichen Zukunft mit dem Vater im Himmel, der vor Liebe zu uns platzen könnte. So ist Christus der Kopf der Gemeinde geworden, derjenige, auf den jetzt alles zulebt. Und wer ihm glaubt, wird dort mit hineingenommen und kommt wieder in die Erfüllung des Lebens, zu dem er geschaffen ist. Alles im Himmel und auf Erden hat Gott mit sich versöhnt. Wenn er diese Welt neu macht, wird die Schöpfung endlich zu ihrem Ziel kommen im Gesamten. Und du bist nun eingeladen, diesen liebenden Vater in die Arme zu fallen. Die Tür, die er dir geöffnet hat, zu durchschreiten und einzutreten in das Reich seines geliebten Sohnes. Dort gilt nicht, was gegen dich spricht. Dort gilt, was Gott in seiner Liebe für dich sprechen lässt. Am traurigsten Tag der Weltgeschichte, den wir heute feiern, hast du die Gelegenheit, in die größte Freude hineinzufinden. Was geschah am Karfreitag? In Christus hat Gott sich mit Haut und Haaren für dich eingesetzt. Im Glauben an ihn kannst du in seinem Königreich leben. Seine Liebe und sein Frieden ist dein Lebenselement. Heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.